Herzlich willkommen beim E-Sport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 7 des E-Sport Marketing Podcasts. Heute haben wir einen interessanten Gast, den wir gleich wieder, wie beim letzten Mal schon, per Skype dazuschalten. Und zwar Jonas Strattmann, den geschäftsführenden Gesellschafter der E-Sports Rhein-Neckar GmbH. Und mit dem werden wir reden über E-Sport-Leistungszentren. Und ihr ahnt es schon, mir gegenüber sitzt wie jedes Mal der Jan Köhler. Und hallo Jan.
Hallo.
So, jetzt schalten wir noch Jonas dazu. Guten Abend, Jonas.
Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Hallo zusammen.
Hallo. Hallo.
Erzähl mal ganz kurz irgendwas über dich, damit wir wissen, wer du bist.
Ja, ich bin der Jonas, bin 35 Jahre alt, bin mittlerweile irgendwie seit über 20 Jahren im Bereich Gaming und E-Sport unterwegs, so ein Thema, was mich super lange beschäftigt. Hauptberuflich leite ich ein kleines Privatschulinternat hier in Heidelberg, bin gelernter Heilerziehungspfleger, also die Arbeit im sozialen Bereich ist so mein Ding, die Arbeit am und mit den Menschen. Und ja, bin verheiratet, habe Kinder, habe eigentlich viel zu wenig Zeit für das, was ich tue, aber ja, bin absolut glücklich mit dem, was wir hier irgendwie im E-Sport machen und mit all dem drumherum.
Sehr schön. Dann von mir und von der Gaming-Seite mal wieder die Frage, wie bist du eigentlich damals zum E-Sport gekommen und wie weit kannst du den E-Sport jetzt weiterhin überhaupt noch betreiben?
Also tatsächlich ist es so, ich bin so ein Zocker der ersten Stunde irgendwie. Also ich habe, glaube ich, meine ersten Rechner habe ich mit 8, 9 gekriegt. Mein Vater hat immer die alten Computer von der Arbeit mitgebracht und ich habe dann auch mit DOS irgendwie gelernt, wie man mit Rechnern umgeht und so, und habe immer viel gespielt und natürlich dann auch die ersten Half-Life-Versionen gespielt, noch mit Coaxial-LAN, da war ich so 12, 13, sowas, roundabout. Habe auch dann mit Counter-Strike angefangen, hatte auch recht früh ein Modem, irgendwie so ein 28.8er, ein 14.4er Modem noch mit AOL. Habe mir irgendwie vor gefühlt über 20 Jahren meine ersten paar Jeans irgendwie aus den USA bestellt, über AOL noch mit der CD oder mit der Diskette, was auch immer. Und genau, Counter-Strike war so mein erstes Spiel, was ich irgendwie, was ich gespielt habe, war super grottenschlecht. Also es hab richtig reingeschissen. Erste Map war, glaube ich, CS Militia hier mit Geiselrettung. Kann mich noch daran erinnern, wie wir gefeiert haben, irgendwie, dass es einen Double Beretta gab irgendwie und D Lighthouse, legendäre Map. Aber war grottenschlecht und hab dann irgendwann zum Release von Medal of Honor. Müsste 2002 sowas, roundabout gewesen, habe ich tatsächlich angefangen, das erstmal richtig kompetitiv online zu spielen. Mhm. Und das war so mein Game. Habe sogar ein bisschen die deutsche Nationalmannschaft geschafft, war Leader damals von Team NRW, war irgendwie auch Community-Foren-Mod und habe das Spiel absolut geatmet. Also das war so mein absolutes Ding. Und genau, das war aber auch, glaube ich, der letzte Titel, in dem ich erfolgreich war. Haben danach immer wieder irgendwelche Projekte versucht, sei es Frontline, Fuel of War, mit irgendwelchen Top-Spielern. Und ja, aber ist irgendwie nie mehr was draus geworden und tatsächlich dann irgendwie von E-Sport zum Gaming.
Genau. Du warst ja quasi schon länger Abteilungsleiter in Oftersheim, dann warst du Head of E-Sports in Sandhausen. Wie kam es denn eigentlich dann zum E-Sport Rhein-Neckar?
Genau, also tatsächlich ist E-Sport Rhein-Neckar ist ja die E-Sport-Abteilung des TSV 1895 e.V. Also quasi der Name hat sich geändert, das war auch das Einzige, die Idee dahinter nicht. Und es ist tatsächlich so, dass ich vor 3,5 Jahren mich meine Frau darauf hingewiesen hat, gesagt, hey Jonas, guck doch mal hier in der Facebook-Gruppe von Oftersheim. Der TSV Oftersheim möchte was zum Thema E-Sport machen. Und dem Gaming war ich immer verfallen. Also ich habe immer gezockt, auch kompetitiv, aber halt nie mehr irgendwie groß im Clan oder so. Und für mich war das auch immer ein Thema, so hey geil, irgendwie Dorfverein, E-Sport. War für mich irgendwie so ein Thema, wo ich gedacht habe, cool, ich habe endlich ein Thema gefunden, wo ich mich hier in diese Dorfgemeinschaft integrieren kann, weil der aufmerksame Zuhörer wird merken, mein Dialekt passt überhaupt nicht zur Region, also ich bin vor 10 Jahren hier runtergezogen und habe gedacht, ey cool, ich kann mich hier jetzt integrieren und bin dann zu einem Meeting gegangen irgendwie im Vereinsheim, wo sich eben knapp 30 Leute zusammengefunden haben, die irgendwie anfangen wollten mit E-Sport im Sportverein. Ja. Und ich bin dann an dem Abend irgendwie als der übergeblieben, der gesagt hat, ja, ich übernehme die Verantwortung, der auch schon mal ein bisschen kompetitiv gespielt hat und der irgendwie auch erwachsen genug war, dass es von allen zugetraut wurde, dass ich da irgendwie ja das Thema anfangen durfte. Und so habe ich da einfach begonnen und tatsächlich haben wir uns dann umbenannt in E-Sport Rhein-Neckar, weil wir gemerkt haben, so dieses lokale Ding, du gehst nicht in den Nachbarort. Ja, der Nachbarort ist scheiße. Ja, das kennt man aus dem Fußballer so, in der Nachbarort große Konkurrenz und du gehst einfach nicht nach Oftersheim. Das war einfach nicht cool genug. Und weil wir halt schlaue Füchse sind bei uns in der Organisation, haben wir gesagt, komm, wir nennen das Ding einfach um und holen damit dann so ein bisschen die ganze Region ab. Und warum Sandhausen? Das ist tatsächlich nochmal so eine ganz eigene Geschichte, dass ich dann, ich komme aus der Fußballszene. Also ich habe Borussia Dortmund-Fan durch Geburt quasi, komme aus dem Ruhrgebiet, komme aus der Nähe von Dortmund und bin dann, als ich nach Heidelberg gezogen bin, habe ich so ein bisschen so eine Ersatzdroge gesucht und bin dann beim SV Sandhausen in der zweiten Liga gelandet und habe bei meinem ersten Stadion besucht, die richtigen oder wie man sehen will, die falschen Leute kennengelernt und bin dann da bei den Ultras gelandet, war ein paar Jahre lang Vorsänger auch in Sandhausen, war der Mann auf dem Zaun. Und wow. hab da für 30 Möchtegern Ultras mich eingeschlossen, irgendwie Stimmung gemacht und kannte deswegen dann noch einen Haufen Leute in Sandhausen. Dann kam die virtuelle Bundesliga, dann wollten die da was machen, dann bin ich da hin und hab gesagt, hey, kennt ihr mich noch? Diesmal ohne Stadionverbot durfte ich wieder aufs Gelände, können wir nicht was zusammen machen? Die Story war cool, irgendwie vom Vorsänger irgendwie zum E-Sport. Dann haben wir dann Kooperation gestrickt und waren ein Jahr gemeinsam dann irgendwie in der VBL unterwegs.
Aber da muss ich mal kurz reingrätschen. Das sind ja gleich mehrere Sachen, wo mir gleich so Fragen aufkommen. Nummer eins, ist es jetzt nicht irgendwie, also für mich in der Story ist es jetzt irgendwie erstmal ungewöhnlich, dass ein Verein überhaupt auf die Idee kommt zu sagen, hey, wir machen jetzt einfach mal so E-Sport. Weil oft ist es ja so, dass von außen eher jemand kommt und sagt, warum macht ihr keinen E-Sport? Also ist das jetzt eher ein Sonderfall gewesen in dem Fall, dass der Verein von sich aus gesagt hat, hey, wir wollen da in den E-Sport reingehen?
Absolut. Ich muss auch sagen, rückblickend war das, glaube ich, auch einer der Knackpunkte, warum wir uns so unverschämt gut entwickeln konnten. Der Verein hatte das Thema E-Sport, also der TSV Oftersheim, für sich schon komplett durchgeplant. Die wussten schon, was sie machen wollen. Ja, die wussten, die kannten die E-Sport-Titel, der Vereinsvorsitzende, der Markus Lauf. Es kommt selbst aus der IT-Branche, hat einen Sohn, der auch spielt und war dementsprechend auch fit. Also der hatte das Thema im Verein, der ganze Vorstand, alle Leute, die da irgendwie was zu sagen hatten, waren schon abgeholt, als sie das Projekt gestartet haben. Und das war, glaube ich, maßgeblich entscheidend dafür, dass sich das da so gut entwickeln konnte. Da war zu keinem Zeitpunkt, gab es da irgendeinen Gegenwind. Ja, also ich musste nicht hin, du musstest für das Thema werben. Aber wir haben mittlerweile ganz oft mit ganz vielen verschiedenen Vereinen gesprochen, die haben gesagt, oh, das ist so müßig und wir müssen hier die Leute überzeugen. Bei uns war das ganz im Gegenteil. Der Verein stand von Anfang an zu 100%, der hat gesagt, ey, geil, wir machen das. Und nachdem das dann irgendwie auch ein bisschen angezogen hat, das Thema, und die ersten Erfolge ein bisschen da waren, waren die dann total, ja, war dann endgültig durch so. Und was spannend war, irgendwie so nach anderthalb Jahren kam dann mal jemand zu mir und gesagt, hey Jonas, jetzt kann ich dir das ja sagen. Also ich fand E-Sport gar nicht gut am Anfang. Aber ich wollte dir das nicht sagen, weil ich wollte dir da nicht deine Motivation versauen und ich wollte dir erstmal die Chance geben, bei uns anzukommen, bevor ich dir das sage. Und das hat mich super beeindruckt im Nachhinein. Also so diese Entwicklung, die wir da gemacht haben, ging auch nur, weil der Verein da 100% hintergestanden hat und die auch von Anfang an gesagt haben, pass auf, wir haben ein bisschen Geld, was wir da investieren wollen, wir haben hier Räume, wir nutzen unsere Verbindung irgendwie im Dorf, dass wir auch gleich irgendwie einen kleinen Gaming-Raum für euch kriegen. Und also die Unterstützung war einfach super krass. So, und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man dann irgendwie auch Lust hat, sich dazu 150% reinzuknien.
Ultra ungewöhnlich, also wirklich, das ist eher wahrscheinlich eine absolute Ausnahme, oder? Also ich kenne so Stories noch nicht, habe ich bisher noch nicht gehört in der Form.
Ja, nein, absolut, also ich meine, das kann ich ja nur von uns erzählen. Ja, also, wir mussten ja einen eigenen Verein gründen, weil wir einfach überhaupt keine Unterstützung hier in Frankfurt in der Richtung hatten.
Aber da sieht man, wenn man da offen mit umgeht, was dann geht. Also wenn man da nicht gleich sagt, oh Gott, das ist ja gar kein Sport und tralala und Diskussion anfängt, dass dann das ist da auf jeden Fall großes Entwicklungspotenzial. Und der eine oder andere wird bei euch wahrscheinlich jetzt auch inzwischen seine Meinung geändert haben wahrscheinlich, wer noch so dagegen war.
Ja, am Anfang, ne? Absolut. Also die Leute sind absolut abgeholt von dem Thema E-Sport. Und auch gerade die Älteren, so sei das heißt, wir haben so eine Skisportgruppe, die klingt aktiver als sie ist, das sind so Leute ab 60. Und die sind tatsächlich bei uns beim Training vorbeigekommen. Die haben sich das zeigen lassen. Die haben gesagt, hey, ich gucke mir das einfach mal an. Und haben teilweise ihre eigenen Enkelkinder zu uns geschickt und haben denen beim League of Legends Training zugeguckt. Und kleiner Nachteil noch zu dem Besonderen, dass der Verein das Thema startet, das haben wir jetzt immer mehr. Also wir haben in den letzten Jahren hatten wir, glaube ich, 10, 15 Vereine zu Gast bei uns, die aus sich heraus gesagt haben, wir wollen uns dem Thema E-Sport nähern. So, und das ist eine absolut positive Entwicklung, weil wir halt genauso viele Negativbeispiele kennen, wo die Leute uns geschrieben haben und gesagt, Jonas, so, wir sind hier in dem Verein drin, wir haben Gespräche mit denen, kannst du nicht irgendwie vermitteln, weil du kennst jetzt diese Sportvereinsseite, Und du kennst beide Seiten und vielleicht kannst du helfen, das zusammenzubringen.
Ja, absolut. Mhm. Da bist du jetzt der absolute Experte natürlich auf dem Gebiet, klar.
Aber auch nur in dem.
Ja. Naja, das glaube ich nicht, aber das werden wir im Laufe des Abends vielleicht noch rausfinden. Ich habe gleich noch eine kurze Anschlussfrage, weil da bist du offensichtlich auch einer der wenigen, die vielleicht möglicherweise kompetent Auskunft geben können dazu. Du hast gerade gesagt, Fußball-Ultras und so weiter. Und gleichzeitig sind wir ja hier beim Thema E-Sport. Jetzt gibt's ja, das wissen wir so, bei vielen Fußballvereinen, die dann mit FIFA zum Beispiel anfangen, mit einem eigenen E-Sport-Team. Was ich so mitbekomme, aber da kannst du mich bestimmt auch korrigieren, wenn ich da irgendwie falsch bin. Da gibt's ja, also was ich so lese, höre von anderen, so viele Diskussionen, dass teilweise die Ultras der jeweiligen Vereine dann extrem dagegen sind, dass der Fußballverein überhaupt irgendwie FIFA-E-Sport-mäßig einsteigt. Kannst du da irgendwas zu sagen? Weil du kennst ja jetzt beide Seiten, Fußball, Ultras und E-Sport. Wie ist da das Verhältnis?
Ja, tatsächlich liegt das an dem, wie die Vereine sich dem Thema E-Sport nähern. Und ich kann da die Kritik der großen Teile der Ultraszene durchaus verstehen. Weil oft ist ja E-Sport in den großen Sportvereinen nur eine weitere Marketingmaßnahme, die sich von diesem Kerngeschäft oder von diesem klassischen Fußball absolut entfernt. Ja, und wenn ich sehe, dass mein Verein irgendwie für viel Geld sich da drei möchte gern FIFA-Profis einkauft, ja, in einem E-Sport, der für mich kein richtiger ist, ja, da Geld investiert, um da einfach eine neue Marketingmaschine anzuschieben, dann ist die Kritik für mich absolut gerechtfertigt. Und gerade deswegen haben wir das in Sandhausen genau andersrum gemacht. Wir haben uns Leute aus der Region gecastet, ja, das waren Jungs, die kamen alle aus dem Umkreis von 20 Kilometern, die konnten mit dem Verein mehr oder weniger was anfangen, die sind dann sogar zu den Heimspielen gefahren, weil sie es cool fanden, und da war es eher ganz im Gegenteil so, dass die Ultras natürlich dadurch, dass die auch noch kannte, die aktive Szene und einen Teil davon, die gesagt haben, ey, wenn ihr es schafft, VBL-Finale, machen wir einen Bus voll und fahren mal mit richtigen, ne, was heißt richtiger, jeder, der Fan ist von der großen Fußballszene, wird lachen, aber ne, so ansatzweise richtige Ultras, machen wir hier mal einen Bus voll und fahren damit dann aufs VBL-Finale. Da war einfach eine ganz andere Kiste, weil die Leute aus der Kurve sich damit identifizieren konnten, weil jeder wusste, hey cool, wir haben ja was geschaffen, ja, wir hatten so regelmäßige Trainings, wo auch Spieler gekommen sind und wo einfach der Fan aus der Kurve einen Mehrwert hatte, ja, der konnte mit uns trainieren, der konnte seinen eigenen FIFA-Skill verbessern und er konnte auch, wenn er gut war, selbst zum FIFA-Profi für den SV Sandhausen werden. Ja, so dass quasi die Leute aus der Kurve wirklich einen Mehrwert hatte. Du konntest dann selbst für deinen Verein auftreten und dann damit konnten sich die Fans identifizieren. Ja, jemand aus den eigenen Reihen, der spielt sich hoch, der hat hier die Möglichkeit. Ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich da irgendjemand einkaufe, der für mich spielt. So. Und das ist so wieder dieser seelenlose Fußball. Und ja, der ist ja oft genug schon kritisiert worden. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied, ist die Frage, wie man es macht. Und die aktuelle Entwicklung zeigt, dass immer mehr Vereine genau diesen Weg gehen, den wir damals in Sandhausen gegangen sind. Also der FC Nürnberg zum Beispiel hat jetzt seine Profis bis auf einen, glaube ich, alle raus, ne, also die Verträge nicht verlängert und möchten jetzt auch mit Spielern aus der Region das Thema bestücken. Was natürlich in Nürnberg jetzt relativ leicht ist, weil der aktuelle Gewinner der VBL auf der Expo, der kommt aus Nürnberg. Dann kann ich natürlich leicht mit lokalen Talenten irgendwie an den Start gehen, wenn das schon richtige Top-Leute sind. Aber das ist so eine generelle Entwicklung, die ich absolut positiv finde, zu gucken, was habe ich denn hier im Umfeld, ziehe ich mir ein paar Spieler auf und mache mit denen was.
Ja, super interessant. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, was du sagst. Ich denke, es geht ja darum, gerade auch in der Ultraszene, dass man gegen diese Überkommerzialisierung ist und sagt, das ist nicht, wir reden hier von einem Sport, der für viele ja mehr ist als irgendwie eben nur der Sport selbst, Teil des Lebens. Und wenn der halt durchkommerzialisiert ist und nur noch kommerziellen Interessen unterworfen, dann wird es seelenlos. Und
der E-Sport auch noch dazu
beiträgt dann. Ja,
genau, deswegen Kritik absolut berechtigt, weil es einfach auch andere Wege geht. Ja, ja so und ne, das ist, glaube ich, und das entdecken die Vereine jetzt aber auch. Also das finde ich.
Und find
ich
auf jeden Fall auch wichtig. Ich meine, das ist ja auch wichtig, dass man dann auf jeden Fall miteinander reden. Also die Leute auch mit einbinden, erklären, dazu holen, in der Region was machen und so weiter. Also total interessant.
Ja, aber mir stellt sich dann jetzt die Frage, ne, ihr habt das ganze Jahr als Abteilung aufgebaut oder seid jetzt auch die Verteilung, aber gleichzeitig habt ihr jetzt auch eine GmbH gegründet. Wie ist denn dann der Weg gewesen? Wie kamt ihr denn dann dazu?
Ja, tatsächlich ist es so, dadurch, dass der E-Sport immer noch nicht als gemeinnützig anerkannt ist, hatten wir von Anfang an auch in Oftersheim das Problem, dass wir natürlich in der Buchhaltung ganz genau aufpassen mussten. Wie verbuchen wir was? Wie können wir die Mitgliedsbeiträge verwenden, können wir sie überhaupt verwenden, was darf ich denn machen, was ist im wirtschaftlichen Zweckbetrieb angesiedelt und als wir uns nach einer neuen Location umgeguckt haben, war es einfach so, dass wir gemeinsam mit dem Verein entschieden haben und gesagt haben, hey, pass mal auf, welches Konstrukt können wir denn schaffen, um sicherzugehen, dass für den Verein kein Risiko entsteht, weil tatsächlich so ein Pachtvertrag, der geht halt ein paar Jahre und wenn du mit deinem Verein diesen Vertrag unterschreibst, also der TSV Oftersheim, müsst ihr dann ein paar Jahre zahlen. auch wenn vielleicht der E-Sport nicht mehr weiterlebt. Und gesagt, wenn wir jetzt eine GmbH gründen, dann trägt die nur so lange das Risiko, bis quasi das Kapital aufgebraucht ist. Und dann sind so mehrere Punkte zusammengekommen. Einmal, dass durch die mangelnde Gemeinnützigkeit wir eh ein Problem hatten, dass wir quasi Gelder verwalten können. Der Umfang der Sponsoreneinnahmen mittlerweile auch so hoch waren, dass wir da auch einen konkreten Rahmen brauchten, also einen ordentlichen Rahmen, in dem wir das Ganze verwalten konnten, sodass wir uns dann gemeinsam mit dem Verein dazu entschieden haben, eine GmbH zu gründen, wo der Verein gemeinsam mit seinem Vorstand Mehrheitseigner auch ist.
Da hast du ein interessantes Thema gerade angesprochen, Sponsoren, Suche und so weiter. War das für euch ein schwieriges Thema? Sind die teilweise auf euch zugekommen? Wie habt ihr es gemacht? Kannst du da irgendwas zu sagen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich, bevor ich irgendwie mit der Sache auf das Heim angefangen habe, mit dem Thema gar nichts zu tun hatte. Also so niente. Gar keine Erfahrung, auch marketingtechnisch so null. Hab mir da auch nie Gedanken drum gemacht. Und wir aber dann irgendwie zusammen auch im ersten halben Jahr, wo ich das tatsächlich noch alleine geleitet habe, mir mit Markus Lauf und dem Forscher ein bisschen Gedanken gemacht, hey, wie kann man denn anschreiben? Dann irgendwie angefangen, so eine lokale IT-Firma mal anzuschreiben, die dann da so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Dann irgendwie lustigerweise so persönliche Connection. Irgendwie habe die Frau von dem Firmeneigentümer im Musikgarten, so in so eine Krabbelgruppe, so eine Musikkrabbelgruppe, wo ich mit meinem Sohn war, kennengelernt, irgendwie ins Gespräch gekommen, und die dann tatsächlich unser erster Sponsor wurde. Dann eine IT-Firma, wo gesagt haben, hey, Use Case, wo es darum ging, wo ich gesagt, ja, Jonas, bei euch rennen doch bestimmt viele IT-affine Leute rum. Ich dachte, ja, klar, und dann haben wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und gesagt, du, was zahlst du denn für eine Werbekampagne für einen Azubi? Und dann hat sie eine Summe genannt, habe ich gesagt, du, pass auf, ich verspreche dir, dass ich dir ein Azubi im Jahr hier generieren kann, gib das Geld doch lieber mir, dann machst du noch was Gutes. Und ja, dann hatten wir irgendwie unseren ersten Sponsoring-Vertrag. Ja. Und genau, ein paar Monate später, also Anfang, nach knapp circa einem Dreivierteljahr, ist der liebe Bone dazugekommen, der Max, der als BWL-Student und Sportmanagement-Student, oder ich glaube, der hat einen BWL-Abschluss und studiert Sportmanagement, der natürlich da noch ein bisschen auch fachliche Erfahrung mitgebracht hat, mit dem wir das ganze Thema dann nochmal auch ein bisschen professionalisiert haben. Und wir dann die ersten Firmen angeschrieben haben. Ich glaube, wir haben dann eine Zeit lang den absoluten Grind gefahren. Wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Wochen lang haben wir nachts bis um 3 Uhr gesessen, neben unserer Hauptarbeit und im Studium, und haben Sponsorenanfragen rausgehauen, wie die Wilden, haben recherchiert, Adressen, E-Mails, haben telefoniert und haben wirklich, da ist nichts mehr rumgekommen. Aber lustigerweise, während dieser Phase ist tatsächlich dann MLP auf uns zugekommen. Man hat gesagt, ey, ihr seid doch hier, macht doch E-Sport aus der Region und lasst uns doch mal, habt ihr nicht mal Lust, da was gemeinsam zu schaffen? Und die dann lange mit uns geredet haben, gesehen haben, was wir für ein Potenzial haben und dann recht früh auch uns da wirklich viel Vertrauen geschenkt haben, gesagt haben, hey, pass auf, wir unterstützen euch finanziell tatsächlich mit einer zu dem Zeitpunkt wirklich hohen Summe, die uns viel Planungssicherheit gegeben hat, gesagt, pass auf, macht eine schöne Turnierserie. Und zu dem Zeitpunkt haben wir das noch nie gemacht. Ne? Also jetzt kann ich es ja sagen, jetzt haben wir 2 Jahre sind wir schon mit denen verpartnert und haben 2-mal gut abgeliefert mit den MVP Legends. Ich kann sagen, jetzt vor 2 Wochen, ich hatte gar keine Ahnung. Wir haben noch nie ein League of Legends Turnier gemacht. Ich habe niemals so ein großes Turnier geplant. Also wir waren absolut jungfräulich und haben gesagt, klar, machen wir. Ja, super, prima. Ne? Lass uns mal starten. Großes Turnier, was irgendwie 8 Qualifier-Turniere. Wir fahren durch ganz Deutschland, dann großes Abschlussturnier bei euch. Komplette Produktion machen wir. Und ja, genau, hat glücklicherweise geklappt. Also es ist gar nicht schief gegangen. Die waren super glücklich. Und so war es tatsächlich bis jetzt auch, dass die großen Sponsoren auch Sotek auf uns zugekommen sind. Also unser Engagement, unsere Arbeit gesehen haben und dann ins Gespräch mit uns gegangen sind. Und das war natürlich für uns immer dann eine recht einfache Verhandlungsgrundlage. Und
Aber du hast gerade einen interessanten Punkt auch wieder genannt, den wir schon in vorangegangenen Podcasts immer wieder angesprochen haben, dass wir sagen, E-Sport eignet sich wirklich ideal für dieses Thema, was unter diesem Schlagwort Employer Branding oder Mitarbeitergewinnung angeht, weil wir haben ja immer noch, oder Teile haben ja immer noch dieses Bild, der E-Sportler ist irgendwie so das Kellerkind, was ja überhaupt nicht der Fall ist, sondern eher so High Potentials, würde man in der Personalabteilung wahrscheinlich sagen. Und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, dass gerade für Unternehmen natürlich das ein Riesenpool bietet an hochqualifizierten, fitten Leuten, die E-Sport betreiben.
Im Idealfall, ja. Also tatsächlich, wenn ich mir angucke, wie ärmlich manchmal unsere Rechner gewartet sind, denke ich mir, oh, da könnte noch ein bisschen mehr Potenzial in den Leuten stecken. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, die Zahl der passenden Kandidaten für eine IT-Firma tatsächlich im E-Sport deutlich höher. Und tatsächlich haben wir auch gelernt, einfach was auch so die Firmen interessiert oder was man mit ihnen machen kann. Ich glaube, am Anfang haben wir die oft einfach überfordert. Wir haben gesagt, wir können alles machen. Wir sind ein Turnier, wir machen dies, wir machen das. So eine ganze Palette runtergerattert. Und die Firmen, die dann auch tatsächlich aber auch im E-Sport nichts anfangen konnten, waren einfach komplett geplättet. Ja? Und mittlerweile ist es so, dass wir versuchen, konkrete Use Cases mit denen auch zu erarbeiten, wo sich dann tatsächlich auch ein Mehrwert für beide Seiten rausstellt. Also wo wir einmal für uns als Verein, für den E-Sport im Generellen, das ist ja auch ein Thema, was wir immer voranschieben wollen, dass wir den E-Sport irgendwie breiter aufstellen und da was machen und natürlich auch für die Firma, dass sie einen Gegenwert haben. So dass wir irgendwie tatsächlich dann so drei Parteien versuchen immer zu bedienen mit dem ganz konkreten Use Case, so dass wir am Ende auch irgendwie eine Maßnahme haben, die messbar sind. Ja, dass sie nicht nur irgendwie ein bisschen Geld verbrennen, um irgendwo ein Logo zu droppen. Ja, was natürlich nett ist, so Geld können wir immer gebrauchen, aber wir wollen ja auch, dass wir langfristige Partnerschaften haben mit Sponsoren, die am Ende sagen, hey, das war eine super Investition, ich habe selbst was vom E-Sport gelernt, ich habe den versucht, auch wirklich den E-Sport zu verstehen und habe mir da wirklich auch Zeit genommen. Ja, ich habe nicht nur einfach ein bisschen Geld reingeschmissen, wie beim Roulette und hofft, dass da irgendwas nützlich rauskommt. Und das ist so ein bisschen, was wir auch gelernt haben, ist, dass wir da wirklich mit den Partnern uns hinentwickeln konnten, um diesen E-Sport auch ein bisschen zu verstehen, ihnen auch zu helfen, auch die Bedürfnisse dieses Marktes dann tatsächlich auch zu erkennen. Also das waren tatsächlich so Wege, die wir dann gehen konnten, wo wir einfach auch Glück hatten, dass wir die richtigen Partner gefunden haben, die auch dann den Weg mit uns gehen wollten.
Kannst du was sagen zu diesem Thema Messbarkeit? Weil das ist ja auch das, was wir immer aus den Marketingabteilungen hören. Oder ist ja klar, die sagen immer, hey, wenn wir jetzt mit euch was machen, wir wollen da irgendwie auch, können wir das irgendwie messen? Wie macht ihr das? Was habt ihr da? Was sind da Kenngrößen? Wie bietet ihr sowas an? Wie könnt ihr sowas liefern?
Es ist natürlich schwierig, je nachdem, weil viele Firmen auch einfach falsche Ansichten haben. Also wir haben mit einem Hersteller gesprochen, der ein Produkt hat, was quasi Leute wach macht. Das ist nicht Red Bull, also kein Energy Drink, sondern gibt so andere Produkte. Und der gesagt hat, er wird schon gerne was mit uns machen. Der dann aber irgendwie eine einzige Kampagne machen wollte. Ja, der wollte irgendwie einen Link in einer Twitch-Übertragung posten und wollte da Leads draus ziehen. Ja, aus einer einzigen Übertragung. So. Und da merkst du, dass manchmal die Firmen einfach das Thema noch nicht verstanden haben. Ja, also wurde dann wirklich auch sagen, pass auf, dann lass uns lieber nicht machen, weil so funktioniert das nicht. Ja, also gerade dieses Thema Messbarkeit, ja, natürlich ist es für die leicht zu messen, wenn die Leute auf den Link klicken, aber das ist dann die Frage, ob wir das bedienen können. Und wir haben für uns gemerkt, dass das Partnerschaften sind, gerade wo du wirklich was konkret messen willst, wo wir uns sehr schwer tun und wo wir dann auch dem Partner sagen, dass es eigentlich was ist, was wir nicht kurzfristig leisten können. Ja, so, also das ist, wird auch, glaube ich, ist für uns auch erstmal noch ein Problem bleiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass bei einem Partner wie MLP, dass der schon gucken kann, ob er mehr Versicherungen dann verkauft, vielleicht in dem Bereich. Ja, oder ob die Wahrnehmung seiner Marke sich über einen längeren Zeitraum verändert. Aber da reden wir jetzt schon über eine Partnerschaft von bald 2 Jahren, ja. Ja, wo sie dann ihre Markenwahrnehmung tatsächlich auch messen können oder feststellen, dass sie vielleicht auch über den E-Sport wieder in neue Bereiche kommen oder an neue Zielgruppen.
Aber ich denke,
also Messbarkeit ist ein absolutes Thema. Also genau, weil du da merkst, ob wenn dir die Firma erwischt, ob das so ganz klassisches Oldschool-Marketing, die sagen, ich will eine messbare Kampagne, ja, der Klick ist mir so und so viel wert und so viele Klicks verspreche ich mir davon, aber da sind wir ganz weit weg von, weil wir sagen, das ist so Big Influencer Marketing, ja, wenn jemand irgendwie 500.000 Follower hat, der kann das vielleicht umsetzen, aber da sind wir, glaube ich, zu spezifisch, weil die Zielgruppe, die wir erreichen, ist dann zu spezifisch, weil sie halt deutlich kleiner ist und regionaler.
Ja. Generell, du hast gerade gesagt, ihr seid ja, alles, was ihr macht, ist ja wirklich sehr stark verankert bei euch, da auch in der Region. Mhm. Das heißt, du würdest auch sagen, das ist auch durchaus, also E-Sport ist generell auch durchaus ein interessantes Ding, marketingmäßig, für lokale Sachen. Dass man sagt, das kann man auch durchaus für lokale Firmen, kann es sinnvoll sein, dann eben auch den lokalen E-Sport-Bund oder das Leistungszentrum, was halt vor Ort ist, dann zu unterstützen.
Absolut. Du erreichst halt gerade für Firmen, die aus der Region kommen oder die auch ihre Bewerber aus der Region haben wollen oder die vielleicht Leute in ihre Dienstleistung holen wollen, hast du natürlich mit einem lokalen E-Sport-Verein einen Multiplikator in dieser Gaming-Szene, ja, weil jeder unser 150 Mitglieder hat nochmal 10, 15, 20 Freunde, die auch aus der Region kommen und auch im Gaming- und E-Sport-Bereich unterwegs sind. Ja, also jedes Mitglied ist dann nochmal so ein lokaler, regionaler Multiplikator und du erreichst dann schon deine lokale Gaming-Szene irgendwie. irgendwann. Ja, das ist natürlich, umso kleiner die Stadt, umso einfacher wirklich alle zu erreichen.
Ja.
Entschuldigung, klar. Aber ja, klar. Genau, generell, ja, es ist auch nur so ein bisschen so ein Umdenken, ne? Also, weil wenn ich gucke, im großen Vergleich sind wir klein. Ja, also wir haben irgendwie 4000 Follower auf Twitter. Wenn wir die Grenze jetzt irgendwann mal knacken, weiß ich gar nicht die aktuelle Zahl, ja, das ist natürlich im großen E-Sport gemessen relativ klein, aber für eine lokale Organisation, wo ich weiß, da sind einfach ein großer Anteil der Follower kommen aus der Region, hat das natürlich dann nochmal einen anderen Impact, wenn ich hier Menschen aus der Region damit erreiche.
Ja. Wie würdest du generell das E-Sport-Wissen in den Marketingabteilungen oder mit den Firmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, wahrscheinlich kann man da nicht voraussetzen, dass da allzu großes Wissen vorhanden ist, oder?
Tatsächlich sehr und. Hier brauchen wir nicht drüber reden, die wussten ganz genau, was sie machen im Bereich Dota. Ja, also die waren natürlich super, super fit. Die haben ihre Werkstudenten, die auch aus dem Bereich kommen. Und was aber dann wieder toll ist, weil sie dich partnerschaftlich auch unterstützen können im Bereich E-Sport. Das hat dann wieder einen absoluten Benefit. Bei anderen Partnern war es so, dass sie aber sehr offen waren, davon zu lernen und dem E-Sport einfach Chance gegeben haben. Also größtenteils sind die Leute eher Unwissen, was den E-Sport betrifft. Und das ist so ein bisschen auch, was wir gemerkt haben, was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ändern werden, dass wir ganz konkret so ein bisschen in die Education gehen wollen, dass wir die Leute ja ein bisschen aufklären wollen und hier Unternehmerstammtische in der Region veranstalten werden, wo wir die Leute einfach zum Thema E-Sport aufklären. Das machen wir zusammen mit einer Sportmarketingagentur und einer Social-Media-Agentur, quasi so ein Dreiergespann, weil tatsächlich ja ein bisschen bisschen Facebook-Ads kann ich auch mittlerweile, aber der ist natürlich, ist keine Kompetenz, die ich verkaufen würde. Ne, so, und deswegen haben wir uns da zusammengetan mit einer Social-Media-Agentur, mit dem Richard Dean und dem Stefan Peters, SP Services, mit dem wir da gemeinsam diesen Unternehmerstammtisch hier anbieten, einfach um die Leute aufzuklären, was ist E-Sport, welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich machen, um dann natürlich auch langfristig davon zu profitieren und wenn die Leute dann aufgeklärt sind und Bock haben, dass sie sagen, hey, pass mal auf, wenn euch das Thema interessiert, mit uns könnt ihr das dann umsetzen.
Das ist genau, da grätsche ich mal gerade rein, das ist genau auch einer der Gründe, warum wir hier abends jetzt zusammensitzen und den Podcast aufnehmen, weil das soll ja der E-Sport-Marketing-Podcast auch so ein bisschen diese beiden Welten zusammenbringen, weil klar, es gibt Podcasts für den E-Sport selbst, aber der spricht dann auch wieder eine Sprache, die wahrscheinlich nur jemand versteht, der im Gaming und E-Sport drin ist und wir richten uns ja eben an quasi die Marketingabteilung, um ein bisschen E-Sport zu erklären. Und das ist natürlich, was du gerade sagst, alles unglaublich interessant. Kannst du uns was sagen, diese GmbH, du hast gerade gesagt, ihr habt also im Prinzip als Erlösmodell einmal dieses Sponsorenmodell. Habt ihr andere Einnahme- oder Erlösmodelle noch, wie ihr im Prinzip euch finanziert?
Genau, das einmal ist so diese klassische Bootcamp-Vermietung, ja, dass wir natürlich unsere Räume vermieten. Da bin ich mal gespannt, da steht so einiges an, wer unseren Kanal verfolgt. Wir sehen, dass einer unserer Mitglieder da sehr aktiv in der japanischen Gaming-Szene ist und wir auch in der Vergangenheit schon japanische FIFA-Spieler bei uns hatten. Da wird auf jeden Fall in Zukunft, wenn Corona das erlaubt, noch einige Gäste auch aus Asien zu uns kommen, weil wir einfach so ein besonderes Paket haben, dass wir dann Dolmetscher haben, dass wir die Leute gut betreuen können, dass wir da die nötige kulturelle Sensibilität haben, auch dadurch, dass ich in dem internationalen Internat arbeite mit sehr vielen asiatischen Schülern. Das ist einfach ein Bereich, der uns sehr liegt. Und zusammen mit dem Bakuma zusammen, der da ein absoluter Kenner der japanischen Szene ist und hier in Deutschland wohnt, ist ein absoluter Glücksgriff für uns, sodass wir dann in Zukunft auch viele japanische Gäste wieder hoffentlich begrüßen dürfen. Das andere ist natürlich, dass wir Veranstaltungen machen. Wir waren jetzt machen verschiedene E-Sport-Veranstaltungen, zum Beispiel sei es bei den IT-Karrieretagen. Wir werden teilweise gebucht, sei es Museum in Mannheim, die fragen, hey, habt ihr nicht Lust, hier einen E-Sport-Stand aufzubauen? Also ganz, ganz unterschiedliche Einnahmequellen, die wir da haben. Und der Vorteil ist natürlich, dass wir relativ geringe Personalkosten haben, beziehungsweise fast keine, einfach weil die Struktur dahinter immer noch Ehrenamt ist. Ja. Und das auch, was ist natürlich langfristig, wir freuen uns, wenn wir irgendwann in der glücklichen Situation sind, dass wir vielleicht ein, zwei Vollzeitstellen haben, einfach, dass wir den Fokus dann allein auf den E-Sport haben können. Aber es ist aktuell nicht unser ausgeschriebenes Ziel, sondern da geht es einfach nur darum, auch ordentliche Strukturen irgendwie im Hintergrund zu haben.
Wie groß ist euer Bootcamp?
Es ist eine Auslegungssache. Also wir haben 6 Betten, aber haben 22 High-End-Rechner verteilt auf 3 Gaming-Räume.
Das heißt, nicht alle können im Bootcamp selbst pennen, sondern muss man dann gegebenenfalls...
Also Platz wäre da, man müsste ein paar Luftmatratzen aufbauen. Wir haben unten einen großen Freiraum, also wir können locker 30 Leute, glaube ich, in der Location schlafen. Aber tatsächlich so der, wir haben quasi über unserem, wir haben quasi ein Erdgeschoss, da sind zwei Gaming Booths plus ein offener Bereich mit ein paar PCs und Konsolen. Und wir haben quasi oben drüber über der, dieser Werkhalle, ja, das ist dann so ein bisschen loftmäßige, so eine Industriehalle, eine alte Schlosserei, haben wir nochmal eine Drei-Zimmer-Wohnung. Und da haben wir ja quasi nochmal so ein externes Bootcamp, sodass wir quasi das Bootcamp vermieten können. Die Leute haben da ein bisschen eine abgeschlossene Atmosphäre, sind ungestört, können aber trotzdem unseren Vereinsbetrieb unten im Erdgeschoss weiterführen. So, und das ist mal ganz schön.
Ja, super. Das klingt gut.
Das ist wirklich perfekt. Ja. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit quasi über eSport Rhein-Neckar, über die GmbH, über das eSport Leistungszentrum gesprochen. Aber ich glaube, wir haben noch nicht einmal gesagt, was genau explizit das eSport Leistungszentrum überhaupt ist, genau, was es besonders macht und was euer Plan damit ist.
Genau, ja, das ist tatsächlich unser E-Sport-Leistungszentrum ist oder soll immer mehr quasi so Dreh- und Angelpunkt werden für den E-Sport im Rhein-Neckar-Kreis. Also das ist so ein bisschen unser Anspruch, dass wir sagen, alle E-Sport-Aktivitäten in dieser Region gehen entweder bei uns mit durchs Leistungszentrum, haben wir mit uns gesprochen oder haben da mal was getan. Aktuell ist tatsächlich, Leistungszentrum ist natürlich ein hochgegriffener Begriff, ein Leistungszentrum. Der Sportler, der irgendwie in dem Leistungszentrum war, der wird ein bisschen lachen darüber, was wir da machen. Aber langfristig ist es so, dass wir dieses Trainingszentrum, wie ich es vielleicht aktuell nennen würde, zu einem absoluten E-Sport-Leistungszentrum machen wollen. Das heißt, in Verbindung mit vielen Vereinen aus der Region, die hoffentlich auch bald in den E-Sport gehen, wollen wir tatsächlich vor uns auf die Talententwicklung fokussieren. Das heißt, dass wir ganz gezielt auch Trainingskonzepte entwickeln, wie wir Teams nach Kadersystemen quasi aufstellen können und da aus der Region quasi die Talente in unser Leistungszentrum überführen, um sie da ganz gezielt zu fördern. Auf der anderen Seite ist natürlich das Leistungszentrum ist an für sich jetzt schon einfach mal eine große, schöne Schlosserei, knapp 350 Quadratmetern, wie schon gerade erzählt, verteilt auf drei Gaming-Booths. Wir haben eine schöne große Küche, wir haben einen großen offenen Empfangsbereich, haben einen tollen Industriekran irgendwie da drin hängt, der zu Spielereien einlädt, haben eine tolle Dachterrasse und ist so ein bisschen Treffpunkt gerade auch für den Verein. Jetzt während Corona eher weniger, aber es ist gerade wieder im Kommen. Ist einfach auch ein großer Dreh- und Angelpunkt, so ein bisschen für die E-Sport-Szene. Wir freuen uns irgendwie, wenn wir Gäste da haben. Wir bieten es auch immer allen möglichen Leuten an, zu sagen, pass auf, kommt doch vorbei, trainiert mal vor Ort. Wir haben gerade irgendwie Pläne im Bereich Sim-Racing, die wir da umsetzen wollen, so ein bisschen auch mit dem Rennfahrer. Mobile Gaming wird demnächst auch nochmal auch lokal bei uns so einen großen Punkt ausmachen. Wir wollen auch quasi Eltern erziehen können wir so educaten, ne? Quasi so ein bisschen deren Wissen auffrischen. Also wir sind irgendwie Veranstaltungsort, wir sind E-Sport-Treffpunkt. Also ja, ne, alles, was so den E-Sport betrifft, wollen wir quasi vor Ort abholen und ihm zu Hause geben.
Habt ihr vor, irgendwie eine Verbindung auch zu machen zwischen reinem E-Sport-Training und auch anderem Training? Weil ihr habt ja auch den Verein als klassischen, sag ich mal, Sportverein noch irgendwie so an der Hand, sage ich jetzt mal.
Gibt's haben wir tatsächlich schon. Ist tatsächlich schon da. Mhm. Was wir immer gesagt haben, ist, dass der E-Sport eine Brücke schlagen soll zum klassischen Training. Ja, also das ist immer wichtig. Und tatsächlich auch so, dass je nach Trainer wir auch tatsächlich körperlichen Bewegungssport machen vor den Trainingseinheiten. Das ist so, macht jedes Team ganz unterschiedlich. Wir bieten aber ganz, ganz klar auch Sportangebote an. Wir gehen mit den Leuten zum Klettern. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, diesen Sommer noch mit dem Sportabzeichen zu beginnen, dass wir uns ein paar Mitglieder schnappen, mir inklusive, um irgendwie das Sportabzeichen abzulegen. Irgendwie Bronze habe ich mir rausgesucht. Das kriege ich hin, da muss ich ein bisschen Fahrrad fahren, muss weit werfen und dann muss ich irgendwie Seil hüpfen. Das traue ich mir bei 120 Kilo noch gerade so zu, aber da geht es gerade darum, dass man mit seiner Peer Group, ja, mit den Leuten, die man kennt, mit denen man sich wohlfühlt, in Sportangebote geht, in einem Verein, wo ich mich eigentlich schon wohlfühle. Und da ist natürlich, macht es natürlich viel einfacher, da auch dann so Sportangebote zu platzieren, ohne das besonders aggressiv zu machen. Ich höre manchmal die Vereine sagen, ja, also wenn jemand bei uns E-Sport machen will, der muss auch Sport machen, sag ich Leute, könnt ihr vergessen. Sag ich, nehmt die Leute so an, wie sie sind. Und dann überlegt euch was Cooles, macht ein cooles Angebot und dann kommen die auch selbst, wenn die da Bock drauf haben.
Ja. Aber ich erreiche unter Umständen, das heißt auch Leute, die sonst im klassischen Sportverein einfach gar keinen Platz finden würden unter Umständen.
Absolut, da zähle ich mich auch zu. Also ich würde niemals in so einen Dorfsportverein gehen. Also da war ich so weit weg von und lustigerweise ist, dass ich mich da jetzt mittlerweile richtig wohlfühle. Also es sind einfach alles tolle Leute und eine tolle Gemeinschaft und wir fischen definitiv Leute ab, die super krass am Rand der Gesellschaft sind und von denen ich weiß, ja, die standen mit mir beim Spargelfest und haben Bier ausgeschenkt, aber ich weiß, dass die das in ihrem Leben vorher noch nie gemacht hätten, dass sie das ohne den E-Sport auch in ihrem Leben nie gemacht hätten und dass sie weiter in ihrem Keller sitzen würden und zocken.
Ja, aber
die
Zahl der Leute ist weniger geworden,
interessant, was du sagst. Aber die sind immer noch da. Ja, so das klassische Killerkind ist immer noch da. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Gaming zu tun. Ja, das sind einfach Leute, die sind dann introvertiert, die ziehen sich zurück, die haben keinen Bock auf die Gesellschaft, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber über das Thema lokalen E-Sport kann ich denen halt ein Thema bieten, was sie vielleicht interessiert, wo sie auch Interesse haben, in die Gemeinschaft zurückzukommen.
Siehst du für die Zukunft unter Umständen, wenn du das so sagst, sogar E-Sport als eine Möglichkeit im sozialen Bereich, auch sogar Leute zu erreichen, die man gar nicht erreicht? Also tatsächlich auch integrative Projekte zu machen, die mit E-Sport assoziiert sind unter Umständen?
Absolut, absolut. Also da kann ich dir als Erzieher sagen, absolut, voll und ganz ist das ein Thema. Wir haben Projekte schon gemacht mit Geflüchteten, wo einfach schön war zu sehen, dass dieses Thema Konsole und Zocken was ist, was sie alle kannten und was einfach auch ohne viel Kommunikation funktioniert hat. Ja, man braucht keine gemeinsame Sprache sprechen, wenn man weiß, wie der Controller funktioniert. Und dann schaffe ich es ganz schnell, auch eine Ebene zu finden und gerade auch die Leute abzuholen. Also man muss ja eins sehen, die klassische Jugendarbeit, wie im Jugendzentrum ist eigentlich tot. Ja, so das ist, weil einfach ganz oft die Entwicklung verpasst wurde, da die Jugendliche abzuholen, wo sie stehen. Und das ist immer so ein bisschen das, was ich sage, wenn auch die Sportvereine sagen, ja, aber hier, dann biete ich E-Sport an und dann zocken die alle noch mehr und dann kommen die nicht zu mir auf den Sportplatz. Aber das ist Bullshit. Was einfach passiert in der Gesellschaft ist, dass die Lebenswelt der Jugendlichen, die Gaming betreiben oder die E-Sport betreiben, einfach nicht akzeptiert wird. Und wenn ich diese Menschen erreichen will, dann muss ich erstmal akzeptieren, was sie machen, ohne Wenn und Aber. Ja, und auch wenn mir das vielleicht nicht gefällt, dass die Ballerspiele spielen, dann ist das so. Aber ich kann es, die Chance, das Verhalten zu ändern oder diese Einstellung zu ändern, ist tausendmal höher, wenn ich sie erstmal in ihrer Lebenswelt so akzeptiere, wie sie ist und dann versuche vielleicht mal ab und zu die ein bisschen aufzugehen, zu sagen, hey, pass mal auf, wie ist denn das hier, wenn ich einen wegschieße? Ja, ist das was du dann in die Realität übernimmst? Also ne, du musst die Leute erstmal akzeptieren, wie sie sind. Und dann kannst du als Sportverein dann versuchen, dein Wertebild, was sich über Jahrzehnte geprägt hat, das auf diese Sportler zu übertragen. Ja, aber du kannst halt nicht auf die Gamer-Szene schimpfen und kannst sagen, nee, das ist alles blöd, das ist alles schlecht. Und wollen, dass man sich verändert, wenn man sich akzeptiert. Also das, ne, Menschen zu verändern, klappt dann, wenn ich sie annehmen, so wie sie sind, und dann kann ich meine Botschaften irgendwie versuchen zu platzieren und hoffen, dass ich da langfristig den jungen Menschen verändere.
Das heißt, ohne dir jetzt was in den Mund legen zu wollen, das heißt, du bist wahrscheinlich auch latent nicht so wirklich zufrieden mit dem, was so auf Bundesebene auch politisch passiert Richtung E-Sport oder zumindest wie ist da deine Einstellung zu, weil da bewegt sich zwar ein bisschen was, aber wahrscheinlich, wie siehst du das, die politische Entwicklung im E-Sport?
Ja, es ist einfach schwierig im Moment. Also natürlich würde ich mir die Gemeinnützigkeit für den E-Sport wünschen, ist klar. Ich brauche sie auch über den Sport. Also ich, ne, gerade als E-Sport im Sportverein, ist es natürlich wichtig für mich, dass der E-Sport auch als Sport anerkannt wird. Ich versuche dieses Politikum mittlerweile einfach zu ignorieren, weil ich merke, in meinem Alltag ist es für mich nicht mehr relevant. Das kann ich natürlich aus meiner Position raus jetzt locker sagen. Ja, wir hatten das Glück, dass wir am Anfang alles gut lief, wir das Geld aufgebracht haben für eine GmbH-Gründung und wir in so einer Position sind, dass ich sage, okay, dann ist das halt nicht gemeinnützig. Ist natürlich aber für die weitere Entwicklung schlecht. Auf der anderen Seite sehe ich, dass in meinem Alltag, ja, wenn wir mit Sportbünden aus der Region hier reden, dass es egal ist. Der erste Konsens ist immer, okay, wir lassen das Thema, ob E-Sport Sport ist, erstmal links stehen und dann gucken wir doch mal, wie wir zusammenkommen und was wir machen können. Und auf einmal, ja, wenn man diese Hürde so ein bisschen einfach zur Seite geschoben hat, gesagt, die interessiert uns gar nicht. Das ist keine Hürde, über die wir gemeinsam gehen müssen, weil wir sie einfach ignorieren, weil wir wissen, dass das Thema E-Sport was ist, wovon wir in der Zusammenarbeit, in der Synergie zwischen dem klassischen Sport und dem E-Sport wunderbar profitieren können. Ja, und wenn man diese Hürde einfach zur Seite schiebt, dann entwickeln sich ganz tolle Sachen irgendwie. Und auch gerade bei uns in der Region mit dem Sportkreis Mannheim, wo eine Vorsitzende ist, wo wir das Thema ganz schön zur Seite geschoben und gemerkt haben, hey cool, wir können hier was bewegen mit dem Thema. Und die einfach super offen sind für das Thema E-Sport und hatten auch letztes Jahr eine Einladung zum Sport am Wasserturm, irgendwie eine riesen Sportveranstaltung in Mannheim, eine riesige Veranstaltung mit zigtausenden Teilnehmer und die hat uns einer der schönsten Plätze gegeben im Schatten, Stromanschluss, und wir haben da vor Ort mit den Kids E-Sport-Training gemacht. So, und das war einfach ein super, super Statement. Und da ist es völlig egal, was der DOSB sagt. Ich würde sagen, wenn du halt vor Ort mit den Leuten ins Gespräch kommst und die dazu aufklärst.
Aber wäre jetzt die Entscheidung, eine GmbH zu gründen, unter Umständen anders ausgefallen, wenn die Gemeinnützigkeit da gewesen wäre? Hätte es einen Unterschied gemacht in der Gründungsphase?
Ja. Mit der Vermietung wäre trotzdem, ja, also ne, dieser Pachtvertrag, den man dann abschließt, ja, wo der Verein dann hätte zahlen müssen, aber wir hätten sie im Verein auf uns genommen. Ja, also wir hätten den Schritt mit der GmbH-Gründung nicht gemacht, wenn die Gemeinnützigkeit ja gewesen wäre. Wir hatten ja, hast ja auch so Themen, wir haben ja auch so einen semi-professionellen Bereich, sondern einen Profibereich, wo wir Spieler bezahlen. Das kannst du ja im Sportverein gar nicht machen. Ja, du hast ja nicht mal die Möglichkeit, irgendwie die Ehrenamtspauschale für den Trainer zu zahlen. Also alles super schwierig, super doof umzusetzen. Und aber wenn das alles gegeben wäre, hätten wir das natürlich nicht gemacht, nee.
Ja. Okay.
Ja, ihr habt ja quasi, du hast es ja schon angesprochen, ihr habt auf der einen Seite eine professionelle Abteilung und auf der anderen Seite eine lokale Abteilung gemacht. Also wie kam es dazu? Was habt ihr damit vor und wie läuft es insgesamt?
Tatsächlich war es so, dass wir festgestellt haben, um Mitglieder lokal zu werben oder mehr Mitglieder zu finden, ist es absolut wichtig, in der Community, in der E-Sport-Community bekannt zu sein. Und bekannter, der reichst du halt nur, wenn du irgendwelche Teams hast, die auch in der Szene aktiv sind. Und deswegen haben wir halt angefangen, tatsächlich im Bereich Counter-Strike, was auch daran liegt, dass der Max ein alter Counter-Strike-Spieler ist, der da auch gut connected ist, dass wir gesagt haben, komm, wir stellen uns hier ein Team zusammen. Der Max kam übrigens auch mit unserem ersten Profi-Team. Also er hat uns irgendwann mal wieder angeschrieben und gesagt, ey, ich habe hier ein Team, irgendwie Div 3, habt ihr nicht Lust, uns zu unterstützen, Bootcamp. Und so kam dann der Max auch zu uns und der ist dann einfach geblieben. Der ist auch hier, ist aus der Region und hat gesagt, nee, super, ich bleib hier, ich habe Bock, das Projekt weiter zu unterstützen. Und dann haben uns tatsächlich die nächstbesseren Teams irgendwie geholt, haben dann gemerkt, ey, cool, wir kriegen auf einmal Reichweite. Ja, man wird gesehen. Und auf einmal kamen dann auch die lokalen Spieler irgendwie. Und haben gesagt, ey, super, ihr macht mal E-Sport Rhein-Neckar, ihr spielt auch da Div 2 zu der Zeitpunkt. Und dann haben wir gesagt, klar, das funktioniert. Und das war halt einfach auch was unsere Reichweite in der gesamten E-Sport-Szene einfach ein bisschen erhöht hat. Und was es natürlich auch leichter gemacht hat. Weil auch der Gedanke dahinter ist, dass quasi das Trainingswissen, ja, aus dem Profibereich kommt, damit ich auch meinen Breitensport quasi coachen kann. Ja, also wenn ich Profi werden will, brauche ich auch Profi-Wissen. So, das war so ein Ansatz, den wir haben. Und da ist es natürlich gut, wenn du einfach Teams hast, die hoch spielen, damit man das Wissen dann nach unten verteilen kann. Und tatsächlich läuft der Bereich richtig gut. Also wir haben gerade unser CSGO-Teams in der ESLM und in der 99 Dev in der ersten Division. Wir haben es geschafft, dass wir ohne viel Skandale irgendwie die letzten Jahre rumgekriegt haben. Wir hatten auch immer tolle Teams. Also wir haben unheimlich tolle Spieler auch gehabt, die sich wirklich mit E-Sport Rhein-Neckar identifizieren konnten, die teilweise 3 oder 4 Seasons bei uns gespielt haben, was ich super beeindruckend fand. Also da waren wirklich viele tolle Menschen bei. Und jetzt natürlich noch der Einstieg in Dota 2 mit der SAP, auch als lokaler Partner, war dann einfach nochmal so eine logische Konsequenz. Wo wir damit hinwollen, ist ganz klar, wir wollen einfach auch als eine der Top-Organisationen uns in Deutschland da festspielen, haben natürlich viel Zeit, wenn ich mir angucke, Big oder Alternate, die natürlich über Jahre schon gewachsen sind, sind wir da ganz entspannt, aber wenn ich mir unsere Entwicklung angucke, sehe ich, dass wir uns kontinuierlich steigern und verbessern und wir spielen jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Season in Folge in der Div 1 in der 99 Damage. Das ist natürlich super, also das macht Spaß.
Ja, ihr habt da auf jeden Fall eine extrem beeindruckende Geschichte hingelegt. Nur hast du jetzt am Anfang quasi gesagt, dass bei den Sportvereinen, die in den E-Sport einsteigen, es extrem schlecht ist, wenn sie sich quasi erstmal Spieler von außen holen, die erfolgreich sind, anstatt die normalen lokalen Talente zu fördern. Und jetzt im Endeffekt hast du ja gerade mehr oder minder gesagt, dass du genau das in einem erfolgreichen E-Sport-Leistungszentrum machen musst. Also was glaubst du, woher kommt da dieser Unterschied oder wie wird das angenommen und warum?
Das ist genau, das eine war natürlich bezogen auf den klassischen Fußballsport. Ja, also in der Fußballwelt habe ich das kritisiert. Im E-Sport, also man muss es nicht machen, das ist nur ein Weg. Also es war ein Weg, den wir für uns quasi erkannt haben, der es durchaus leichter macht. Gerade als wir noch TSV Ochtersheim waren und da einen sehr, sehr unsexy Namen hatten und relativ unbekannt waren. Also man muss noch ein bisschen differenzieren und tatsächlich ist ja der FIFA Marketing E-Sport noch sehr, sehr weit entfernt von dem so professionellen E-Sport in der Div 2 oder Div 1. Also es kann einfach ein Weg sein, um sich bekannter zu machen im E-Sport. Ja, aber es hat natürlich erstmal nichts zu tun mit dem Marketing E-Sport beim Fußball.
Ja, du hattest ja eben erzählt, dass oder am Anfang erzählt, dass viele eurer Trainer, die ihr im Leistungszentrum habt, zertifizierte Trainer vom E-Sport-Bund Deutschland sind. Haben diese Trainer, die ihr bei euch habt, dann auch noch eine Trainer- oder Jugendausbildung von den traditionellen Sportarten oder Verbänden?
Tatsächlich leider nicht. Das ist ein Thema, was ich super gerne noch aufnehmen möchte für die Zukunft, weil ich einfach denke, dass die Taktik, die Didaktik und Methodik aus dem Klassensport ja auch in vielen Bereichen auf den E-Sport übertragbar ist. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist eine Videoserie, die leider nicht veröffentlicht wurde, wo wir uns mit unserer Handballabteilung zusammengesetzt haben und geguckt haben, welche Schnittstellen im Training habe ich Und welches Wissen aus dem Klassensport kann ich benutzen? Weil, ja, wenn man sich schon auch anhört, hier TSV 1895 Oftersheim, ja, das sind 125 Jahre Trainingswissen. Und ich glaube, wenn der E-Sport das schafft, dieses Wissen aus dem klassischen Sport abzuzapfen und quasi diese Mehrwerte und Synergien zu erzeugen, um das Wissen in den E-Sport zu transferieren, haben wir, glaube ich, eine ganz große Leistungsentwicklung. Ist für mich einer der größten und wichtigsten Themen, an denen ich so persönlich Interesse habe, weil ich einfach daran glaube, dass da im klassischen Sport, der über die Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen ist, einfach noch ein unfassbarer Wissensschatz liegt, den der E-Sport tatsächlich ja noch abgraben kann und sich mit ja sein eigenes Trainingswissen verbinden kann. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass der klassische Sport sich auch durchaus für das E-Sport-Training interessiert. Also wenn ich mir anschaue, gerade Motorsport, der klassische Rennfahrer fährt mittlerweile Simracing, weil es viel, viel einfacher ist. Ja, wir haben Geschichten von Rennfahrern, die das erste Mal irgendwie tatsächlich eine Rennstrecke gefahren sind und Topleistung gebracht haben, weil sie die Strecke einfach 100.000 Mal vorher im Simulator gefahren sind. Oder wenn ich gerade im Bereich Handball bleibe, ja, wo so periphere Szenen ein Thema ist, und das ist ja absolut was ich über Gaming auch, über Gamification oder über E-Sport durchaus trainieren kann.
Habt ihr Kontakte darüber nach Hockenheim, wo der ADAC sein Simracing E-Sport Dingens da hat, oder?
Tatsächlich ist der Hockenheimring von Oftersheim einen Steinwurf entfernt. Ja, also du hörst die Rennautos quasi, wenn ich in meiner alten Wohnung auf dem Balkon habe ich die Rennautos gehört. Leider nein, noch nicht. Also wir haben immer mal wieder Gespräche mit dem ADAC, aber wir haben da noch nicht die quasi initiale Zündung. Ich will gar nicht zu viel verraten, ich glaube aber, dass ich das hoffentlich im nächsten halben Jahr erledigt habe. Wir haben da so ein paar Projekte, gerade im Bereich Simracing, wo ich relativ confident sind, dass wir da irgendwie mal den Schritt hinkriegen. Weil es oft irgendwie, manchmal ist es echt leichter, irgendwas weit entfernt zu erreichen, als dann vor Ort irgendwie den passenden Ansprechpartner zu finden. Immerhin saß der liebe Max schon mit dem Geschäftsführer, glaube ich, vom Hockenheimring bei einer Podiumsdiskussion zusammen zum Thema E-Sport. Also wir saßen schon mal nebeneinander, das ist schon mal schon gut.
Ja, ich frage nur, ich fahre ja oft da vorbei, weil ich hin und wieder privat so gerne in der Pfalz da wandern gehe. Und deshalb, jedes Mal, wenn ich dann Hockenheim vorbeifahre, denke ich irgendwie, das ist ja bei euch wirklich um die Ecke.
Er muss absolut, also es ist auf meiner Bucket-Wunschliste irgendwie so für so ein Simracing-E-Sport-Event.
Das wäre tatsächlich noch so ein Traum. Simracing-Center da irgendwie, das ist ja richtig groß und so weiter, da im Hockenheimring und so weiter, ja.
Aber jetzt hattest du ja noch quasi erzählt, oder du hast ja auch gerade gesagt, dass es extrem wichtig ist, dass man den traditionellen Sport oder den physischen Sport für den E-Sport braucht und mit dabei hat, um auch ordentlich Leistung und Performance zu bringen. Aber was sagst du eigentlich dazu? Bräuchte man auch noch etwas in Richtung von psychologischer Unterstützung oder Ernährungsberatung speziell für den E-Sport?
Absolut. Psychologische Betreuung ist auf jeden Fall sinnvoll. Also wir haben tatsächlich das Glück, dass wir bei uns einen Sportpsychologen mit an Bord haben. Der lieben Benny, der sich vor ein paar Monaten mal gemeldet hat, gesagt, er wird uns gerne mit unterstützen. Da ging es auch um Forschungsprojekte. Super spannend, weil ich für mich festgestellt habe, dass doch, glaube ich, ein ganz großer Teil dieses Sports im Kopf stattfindet. Ja. Und habe ich Kontrolle über meine Gefühle, über meine Emotionen, über meine Konzentrationsfähigkeit, dann kann ich auch das Spiel beherrschen. Und ich glaube, das ist definitiv ein Thema, was absolut noch unterschätzt ist, was auch noch viel zu wenig aufgearbeitet ist und wo einige Stellschrauben noch sind, wo ich tatsächlich die Leistung der Spieler verbessern kann. Und gerade Thema Ernährungsberatung, absolut. Wenn man anfängt, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen und merkt, welche Auswirkungen das auf den Körper hat und auch dann natürlich auf die Leistungsfähigkeit, dann kommt man nicht drum rum, auch einen Ernährungsberater langfristig für seine Profiteams einzustellen. Ernährungsberatung kann natürlich jeder Übergewichtige brauchen, da nehme ich mich nicht aus. Ich selbst bin irgendwie schon seit Jahren dabei, immer wieder weiter abzunehmen. Aber ich denke, für den klassischen Breitensportler oder für den semiprofessionellen Sportler, der hat, glaube ich, auf ganz anderen Ebenen noch viel, viel mehr zu trainieren, als dass der jetzt quasi von diesem Feintuning durch einen Psychologen oder auch durch einen Ernährungsberater profitiert. Aber ist trotzdem was wir unseren Mitgliedern anbieten, weil es ist natürlich auch mal schön, sich vielleicht mental fit zu machen, um damit vielleicht ein bisschen schlechteres Aiming wegzumachen.
Sag mal, seid ihr mit der ganzen Arbeit, die ihr da macht, auch Vereinsarbeit und so weiter, seid ihr da irgendwie mit diesem E-Sport-Thema auch irgendwie vernetzt in die Landesregierung in Rheinland-Pfalz irgendwie, dass die das mitbekommen, dass da in dem Bereich was passiert? Weil es klingt ja schon, als ob ihr da irgendwie auch Vorreiter seid in dem Bereich.
Tatsächlich Baden-Württemberg noch, aber macht nichts. Rheinland-Pfalz
ist auch Baden-Württemberg. Ihr seid Baden-Württemberg.
Ist noch. Baden-Württemberg, genau. Oh, aber stimmt, nein. Ja. Unser größtes, das ist, glaube ich, unser größter Schwachpunkt, auf den du gerade in meine größte Wunde quasi gedrückt. Wir haben in die Politik überhaupt keinen Draht. Also wir hatten hier mal den netten Menschen aus dem Bundestag von den Grünen hier, der sich das Thema angeguckt hat. Wir hatten eine chinesische Politikdelegation hier, der Manuel Hölderlin war zur Eröffnung da. Aber wir waren auch schon bei der Dorothee Bär, beziehungsweise im Büro von der Dorothee Bär, haben mit einer lieben Kollegin gesprochen, waren da eingeladen, habe ich mich sehr geehrt gefühlt, war eine tolle Sache. Aber gerade Landespolitik so vor Ort, gar nichts. Also wir waren mal eingeladen beim Kultusministerium zu einer Unterhaltung. Die Leute waren auch super nett, super offen, haben auch das Thema E-Sport nachhaltig nochmal ein bisschen unterstützt. Aber politische Arbeit, zero. Und ich die Sache ist, da fehlt die Zeit für. Also ich rede gerne, merkt man, ja, ich rede gerne und würde mich auch gerne mit diesen Politikern unterhalten, weil ich glaube, denen auch viel zu erzählen habe, um ihnen zu erklären, was wir denn noch an positiver Jugendarbeit machen, wie wichtig das ist. Aber entweder habe ich nie die Ansprechpartner oder auch nicht die Zeit, mich da so reinzufuchsen irgendwie. So, da brauchen wir am liebsten, da brauchst du ja fast einen eigenen Menschen, der die ganze Zeit nur Politik macht. Und anstatt zu quatschen, werde ich dann lieber aktiv. Aber ist tatsächlich ein absolut wundes Thema, weil diese Vorreiterrolle, die sehe ich schon. Wir haben das Glück, dass wir da einfach was machen können. Und ich muss dann immer schmunzeln. Also ich freue mich natürlich, ne, Schleswig-Holstein, E-Sport Landeszentrum Sachsen-Anhalt sind tolle Projekte. Aber ich denke mir jedes Mal, verdammt, Baden-Württemberg, Mann, warum? Wir haben das doch schon. Wir haben hier ein Zentrum vor Ort. Wir haben hier Leute, die was aufgebaut haben. Wir müssen nicht erst alles aufbauen. Wir müssen nicht irgendein Kompetenzzentrum gründen, sondern kommt doch einfach her, redet mit uns. Und dann können wir das Kind auch gerne Kompetenzzentrum E-Sport Baden-Württemberg, denn das ist mir eigentlich egal. Und dann können wir von hier aus gerne die E-Sport-Aktivitäten weiter steuern. Natürlich gibt es in Baden-Württemberg auch tolle andere Organisationen, die auch gute Arbeit machen, ja, sei es KIT-SC oder die Angels in Stuttgart, die da im Hochschulbereich richtig, richtig gute Arbeit machen, oder auch die Mighty Pixels in Konstanz. Also das sind so einige Organisationen in Baden-Württemberg, die natürlich auch sagen, hey, wir Stuttgarter, wir hätten gerne das Ganze bei uns. Aber ja, genau, also Politik, das ist echt so ein Thema, würde ich super viel gerne machen, aber irgendwie habe ich habe keinen Einstieg. Mir fehlt so diese letzte Stufe irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Das ist tatsächlich ein super wundes Thema.
Ja, okay. Ihr macht so viele krasse Sachen und da hätte ich jetzt gedacht, dass man auch irgendwie von der Politik mal auf euch zukommt und sagt, hey, das gucken wir uns mal an. Einfach so auch als Proof of Concept ein Stück weit. Wie kann das woanders laufen, auch was die neuere dann Gesetzgebung, Gemeinnützigkeit, andere Dinge eben angeht, wo man sagt, das müssen wir uns halt mal vor Ort angucken. Und klar, ja, also ist noch Potenzial.
Hast du eine Idee, warum
das nicht eingeladen? Alle dürfen kommen, außer der AfD. Ja, und genau. Sonst sind wir komplett offen. Dürft ihr gerne, guckt es euch an. Und,
alles klar. Also der Aufruf, wenn jetzt jemand zuhört aus der Politik, wenn Leute vernetzt sind im Podcast, dann bitte hier mal Kontakt aufnehmen, wahlweise über uns, über den Podcast oder halt direkt hier mit dem Jonas. Und weil, was ihr da sehen könnt, ist wirklich einzigartig, glaube ich, zumindest hier in Baden-Württemberg. Und da lohnt es sich mal hinzugucken und auch mal mit den Leuten vor Ort zu sprechen, auch was dann die weitere Gesetzesvorgaben und so weiter angeht.
Hast du eine Idee persönlich, warum quasi in anderen Bundesländern es eher mit der Politik und den ganzen Sachen klappt? Du hast ja eben zwei Beispiele genannt und jetzt bei euch eher nicht. Oder glaubst du, das ist einfach nur Zufall oder ähnliches?
Ich glaube, dass gerade in Sachsen-Anhalt mit Martin Müller natürlich auch jemand ist, der unheimlich gut vernetzt ist, der sich da vielleicht auf dem politischen Parkett ein bisschen wohler fühlt. Wenn ich mir gerade in Schleswig-Holstein angucke, da haben wir um E-Sport Nord natürlich Leute mit Timo Schöber, die natürlich auch im wissenschaftlichen Bereich da einfach einen hohen Stellenwert haben oder die zumindest da einen guten Ruf genießen und tatsächlich auch da so ein bisschen den Fokus haben. Und ich glaube, dass es da einfacher ist. Also ich stelle immer wieder fest, dass man uns einfach nicht kennt. Ja, also jetzt darf ich nicht zu viel verraten, aber wir werden in den nächsten Tagen eine Kooperation mit einem Sportverein noch bekannt geben hier aus der Region. Und da habe ich dann immer mal gefragt, sag ich, warum seid ihr denn erst so spät auf uns aufmerksam geworden? Und dann haben die gesagt, die haben uns einfach nicht gekannt und die kommen aus der gleichen Stadt. Und da denke ich mir, verdammt, vielleicht müssen wir noch an unserer Sichtbarkeit arbeiten. Ja, so dass wir unsere Themen irgendwie viel mehr noch auf den Weg bringen. Und wenn man sich so ein bisschen unsere Social Medias Auftritte anguckt, wird man feststellen, dass man viel Gaming sieht, aber tatsächlich die Arbeit, die drumherum passiert, oft untergeht. Also wir haben so viele Projekte, sei es Charity-Projekte an Schulen. Also wir haben hier die Sportförderschule in Mannheim haben wir mit PCs ausgestattet für die E-Sport AG. Wir haben das Jugendzentrum mit PCs ausgestattet, weil wir zur ELZ-Gründung haben wir gemeinsam von Sotik und Acer die komplette PC-Ausstattung gekriegt, sodass unsere ganze alte Technik, die wir vorher hatten, überflüssig geworden ist und wir die quasi versucht haben, irgendwie dann sinnvoll weiterzugeben. Wir haben irgendwie PCs weitergeben an alleinerziehende Mütter während Corona, damit ihre Kinder irgendwie am Homeschooling teilnehmen können. Aber das sind alles so Themen, wo ich merke, da haben wir überhaupt keine Reichweite mit. Es ist auch nicht so, dass wir da irgendwie einen Artikel raushauen, dann 50 Euro irgendwie in Werbung investieren, damit jeder sieht, was wir für tolle ehrenamtliche Arbeit machen. Aber ja, so grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir da so ein bisschen so Defizite haben, um diese Story oder die Arbeit, die wir tatsächlich machen, die auch ein bisschen mehr zu erzählen für die breitere Masse. So, das sind so Themen, glaube ich, wo wir einfach selbst noch ein bisschen lernen können, wie wir uns da vielleicht auch und das, was wir da machen, vielleicht auch noch besser präsentieren oder für mehr Leute.
Wir machen ja gerade hier mit dem Podcast so ein bisschen eine Deutschlandreise jetzt durch ganz verschiedene E-Sport-Organisationen und mit ganz unterschiedlichen Ansprechpartnern und Partnerinnen. Und wer weiß, wir hoffen ja, dass wir dadurch ein bisschen Reichweite, ein bisschen Erklärung einfach bekommen, weil wie du sagst, ich glaube, das ganze Thema ist im Moment wirklich noch so ein bisschen irgendwie gar nicht auf dem Radar.
Groß. Nee, überhaupt nicht. Und dabei gibt es tatsächlich überall in Deutschland eben wirklich tolle Vereine und Organisationen, die sich ja wirklich Arbeit machen, um den E-Sport weiterzubringen. Kleine Anekdote, wir haben vor ein paar Wochen so eine E-Sport-Map quasi rausgebracht. Und eigentlich war das, die Grundidee war, ich wollte quasi die Vereine, mit denen wir im ESBD zusammen vernetzt waren, ein bisschen pushen. Ja, dass man sich gegenseitig ein bisschen Aufmerksamkeit zuschustert. Dann kamen die ersten, mit denen wir uns auch gut verstehen, gesagt haben, hey, hier, na, immer nur ESBD intern, mach doch mal was für den ganzen E-Sport. Okay, haben uns hingesetzt, haben eine Karte gemacht und haben dann auf einmal einen Haufen Organisationen irgendwie auf diese Karte zusammengebracht, die alle so einen lokalen Ansatz haben. Und tatsächlich sind daraus echt Vernetzungen entstanden, weil die Leute sich vorher nicht gesehen haben. Die haben 50 Kilometer entfernt voneinander, haben sich zwei lokale E-Sport-Organisationen quasi über dieses Projekt erst kennengelernt, weil sie keine Wahrnehmung hatten, die hatten keine Aufmerksamkeit. Und deswegen finde ich gerade das Projekt wie diesen Podcast einfach wichtig, um diesen Fokus auf diese positive Arbeit im E-Sport zu bringen, um auch einfach zu zeigen, hey, E-Sport ist nicht nur diese Glanzwelt, sondern auch ganz viel Ehrenamt, ganz viel Arbeit, ganz viel Schweiß und ganz viele Menschen, junge Menschen vor allen Dingen, die irgendwie was Gutes aktiv machen, ganz weit weg irgendwie von viel Geld, von diesen Millionen, von diesen Blitzlichtbildern, die man aus dem TV sieht. Ja. Also unheimlich wichtige Arbeit und herzlichen Dank dafür, für das, was ihr da macht.
Ja, das macht Spaß. Danke, dass du dir hier um 20 Uhr abends Zeit nimmst und mit uns hier den Podcast machst. Sag uns doch mal zum Schluss, gib uns mal so ein bisschen Ausblick. Jetzt dieses Jahr ist so ein bisschen special, das wissen wir alle, durch Umstände. Was passiert insgesamt mit dem E-Sport in den nächsten Jahren bezogen auf Europa, bezogen auf Deutschland? Was sind so die interessanten Entwicklungen, die du siehst?
Tatsächlich, ich glaube, ganz tagesaktuell heute, dass der IOIC sagt, E-Sport soll olympisch werden. Das war ja immer so ein Ding, dass ich gehofft habe, dass das quasi irgendwie von oben nach unten das Thema bespielt. Also das wäre eine Entwicklung, die ich absolut positiv finde. Ich glaube, was wir immer mehr sehen werden, sind tatsächlich mehr E-Sport-Vereine und mehr Sportvereine, die sich dem Thema E-Sport einfach nähern und widmen und einfach merken, dass sie da wirklich ein Thema haben, mit dem sie ihr eigenes Vereinsleben noch mal ein bisschen bereichern können und mit dem sie einfach was haben, was sich noch mal für diese Zielgruppe, gerade für diese jungen Menschen, die sonst in der Zeit nicht mehr im Verein sind, noch mal interessant macht. Also ich glaube, das sind so zwei Entwicklungen, die wir in Deutschland demnächst immer mehr sehen werden und tatsächlich auch immer mehr Firmen, die das Nutzen von E-Sport erkennen, um da einfach auch aktiv zu werden.
Da bin ich mal gespannt, wie so der Deutsche Olympische Sportbund dann mit seiner Haltung dann, wenn jetzt global das olympische Disziplin werden soll oder so Showsportart da in Olympia, wie das dann irgendwie zusammenpasst. Da lass uns mal überraschen.
Absolut. Also der DOSB, ich glaube, er wird irgendwann zwangsläufig da seine Meinung ändern. Einfach weil von oben das große Erwachen kommt. Ich hoffe es.
Wir werden sehen. Super toll. Vielen, vielen Dank, Jonas, dass du dir Zeit genommen hast und bei uns im Podcast warst. Wir könnten, glaube ich, mit dir noch locker eine Stunde weiterreden, weil es gibt ganz viele interessante Sachen. Wir würden uns total freuen, dich irgendwann gerne ein zweites Mal im Podcast zu haben, wenn du Lust hast. Weil das, was du da vor Ort machst, ist so wertvoll und so interessant und du hast in so vielen Bereichen Erfahrungen. Da können wir alle nur von profitieren, dir einfach zuzuhören, weil du dort Sachen machst, die wirklich Pionierarbeit sind.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Danke dafür.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu dem Klasse Talk. Ich freue mich natürlich einfach, wenn ich auch über unsere Arbeit da berichten darf. Und ein Anliegen ist mir natürlich immer, wenn ich jetzt höre, ja, du machst da gute Arbeit, ist mir mal ganz wichtig auch zu sagen, nein, das ist natürlich nicht nur meine Arbeit, sondern da sind einfach auch zwei Menschen, gerade Max und Katharina, ohne die einfach diese Entwicklung auch nicht möglich gewesen wäre. Also das Projekt lebt und steigt und fällt mit den Menschen, die sich da beteiligen. Und ich glaube, ohne Max und ohne Katharina hätte ich da schon lange in die Segel gestrichen, weil die einfach mit mir gemeinsam dieses Boot da lenken und sich da absolut committen. Aber auch die Leute in den ganzen Organisationsstrukturen dahinter, die Auch gerade zum Beispiel bei der Öffnung des EEZ, ich glaube 6, 7 Monate schon ehrenamtliche Arbeit da noch reingepulvert haben in 2 Wochen, um das auf den Not zu bringen. Also das ist natürlich immer, ich freue mich natürlich, wenn ich so ein bisschen die Stimme dieses Projektes sein darf, aber im Großen und Ganzen ist es immer die Menge der ehrenamtlichen Arbeit, die da zusammenkommt und Menschen, die einfach Bock haben, was zu machen, so wie ihr beiden auch hier einen Podcast startet, um einfach diesem E-Sport noch mehr Stimme zu geben. Und deswegen herzlichen Dank für die Einladung und sehr gerne können wir das Gespräch nochmal ein paar Monate vertiefen, um einfach zu gucken, was hat sich entwickelt. Bin ich sehr gerne dabei.
Super gerne.
Auf jeden Fall.
Dann genieß den Rest deines Abends, gönn dir ein Feierabendbier und alles Gute für euch. Ich hoffe, wir lernen uns mal demnächst irgendwann persönlich irgendwo kennen und bis demnächst.
Herzlichen Dank.
Mach's gut.
Ciao.
Hat euch diese Episode des eSport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.